Du musst dein Geld investieren, je mehr, desto besser. Doppelte Zeit ist in diesem Beispiel hier nicht das Doppelte an Geld, sondern das Fünffache an Geld. Und das ist die Magie des Zinseszinseffektes, wenn du dein Geld investierst, wenn du es investiert lässt und vor allem auch, wenn du eine lange Anlagedauer hast. Salut, ihr Moneypennies, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich erkläre euch die 5 Hauptgründe, warum dein Kontostand stagniert. Es geht darum, was das finanzielle Hamsterrad ist, wie du da rauskommst, was dein Kontostand mit deinem Selbstwert zu tun hat und wie du einen bestimmten Effekt aus der Verhaltensökonomie für dich nutzen kannst, damit dein Kontostand eben nicht mehr stagniert. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Vorab noch eine Einladung in mein aktuelles kostenloses Online-Training. Geh gerne mal auf madamemoneypenny.de/training-sparen. Da geht es nämlich darum, in diesem Online-Training, wie du Ersparnisse aufbauen kannst, ohne Verzicht, ohne Jojo-Effekt und übermäßig viel Disziplin. Ich verrate dir meine 11 Strategien, um endlich Kontrolle über dein Geld zu bekommen. Ja, in dem Training erfährst du unter anderem, wie du mit Leichtigkeit ab sofort Geld sparen kannst, ohne eben das unangenehme Gefühl vom Verzicht zu spüren, wie du jeden Monat nachhaltige Ersparnisse aufbaust, ohne super diszipliniert sein zu müssen und vor allem, wie dein Kontostand kontinuierlich wächst, also ohne Jojo-Effekt und auch ohne, ja, dass du dich ausgeschlossen und einsam fühlst. Also geh super gerne auf madamemoneypenny.de/training-sparen, ist alles kostenlos, sicher dir da deinen Platz und dann freue ich mich, dich im Online-Training zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Vielleicht kennst du diese Situation, dein Kontostand stagniert. Heißt, er wächst nicht, obwohl ja jeden Monat neues Geld reinkommt. Es ist ja nicht so, als würdest du nichts verdienen, sondern immer kommt neues Geld rein, aber dein Kontostand wächst einfach nicht. Wie kann das sein? Bei manchen ist es mal der Fall, bei manchen ist es vielleicht die Ausnahme von ein paar Monaten, bei manchen ist es aber auch einfach die Regel. Ja, was ist die Erklärung dafür? Erstmal ganz rational mathematisch, du gibst genauso viel aus, wie du einnimmst. Geld kommt rein, du gibst es wieder aus, es ist ein absolutes Nullsummenspiel. Es bleibt nichts übrig, in Anführungsstrichen. Und das ist die Definition vom finanziellen Hamsterrad. Du steckst da voll drin. Und es ist ein sehr fatales Hamsterrad, dieses finanzielle, denn so gelingt es dir nie, solide Ersparnisse aufzubauen und im zweiten Schritt diese Ersparnisse, alles was über den Notgroschen hinausgeht, zu investieren, sodass es sich vermehrt. Was dieses finanzielle Hamsterrad genau ist, wie sich das zusammensetzt, wie man da reinflutscht und wie man auch wieder rauskommen kann, dazu gleich noch mehr. Jetzt aber erstmal, warum ist das denn so wichtig? Warum ist es wichtig, dass mein Kontostand eben nicht stagniert, sondern dass ich Geld sparen kann, um mir Ersparnisse aufzubauen und aber vor allem dann auch, um es dann zu investieren, damit es mehr wird? Warum ist das überhaupt wichtig? Ich predige es seit Jahren, Altersarmut ist weiblich. Die neue Zahlen sind wieder reingekommen. Sie werden nicht besser, liebe Leute. Die durchschnittliche Brutto heißt vor Steuern, Rente für Frauen im Jahr 2022 in Deutschland lag bei 1.316 Euro. Brutto. Davon gehen noch Steuern ab. Und selbst dann ist das kein Geld, womit du Heiditei in Urlaub fahren kannst, sondern da geht erstmal noch deine Versicherung davon ab, Krankenversicherung und so weiter, dann noch die Miete und so. Und spätestens dann ist halt einfach dieses Geld schon mal komplett weg. Von 1.300 noch was Euro und selbst wenn es 1.500 wären oder 1.700 wären oder lass es meinetwegen auch 2.000 Euro sein, es wird einfach sehr, sehr knapp, davon im Alter zu leben. Du musst also dir ein Vermögen aufbauen, von dem du im Alter leben kannst. Ja, weil die 1.316 Euro werden es halt nicht reißen, sondern du brauchst dann noch ein Vermögen, das investiert ist, von dem du dann leben kannst. Ja, ein Batzen Geld, der auf deinem Depot liegt, von dem du dann immer wieder Geld abnehmen kannst, um es dir auszuzahlen und um es somit zu verleben. Naja, dafür musst du natürlich erstmal Geld haben. Ja, du musst erstmal Geld haben und es muss bei dir bleiben, um es dann überhaupt vermehren zu können. Also der Dreiklang ist relativ easy. Geld verdienen, Geld sparen und zwar so viel wie möglich und das Gesparte investieren. Und dann kommst du auf einen grünen Zweig. Aber du siehst, der Anfang ist, ich gehe jetzt mal davon aus, dass neues Geld reinkommt, davon dann das Maximum zu sparen, um es investieren zu können. Nun ist ein Denkfehler, der mir immer wieder begegnet, der folgende. Und zwar, wenn ich viel Geld verdiene, dann spare ich automatisch auch viel. Wenn ich mehr verdiene, dann kann ich auch mehr sparen. In der Theorie mag das so sein, in der Praxis ist es höchstwahrscheinlich nicht der Fall. Beispiel, ja, vielleicht kennt ihr auch solche Personen, die sechsstellig im Jahr verdienen, sagen wir mal 120.000 Euro pro Jahr und ein sehr, sehr geringes Vermögen aber haben. Also ich kann 120.000 Euro pro Jahr verdienen und nur 20.000 Euro gespart haben über mein gesamtes Leben bis jetzt. Andersrum gibt es aber auch die Menschen, die deutlich weniger verdienen, sagen wir mal 55.000 Euro pro Jahr und es aber geschafft haben, ein Vermögen von 100.000 Euro anzusparen. Ich bin eigentlich ein gutes Beispiel dafür, denn ich habe schon in meiner Studienzeit und als ich noch wirklich sehr, sehr wenig Geld verdient habe, mein Anfangsjob, ja, war halt entsprechend ein Anfangsjob, auch kein riesengroßes Gehalt, habe es auch geschafft, trotz eines sehr geringen Gehaltes viel Geld sparen zu können. Eben dadurch, dass ich meine Ausnahmen sehr, sehr stark reduziert habe. Und da kommen wir auch schon zum Kern. Ja, was ist der Unterschied zwischen der Person, die 120.000 Euro pro Jahr verdient und es gebacken bekommt, nur 20.000 Euro überhaupt zu sparen in den letzten 5 Jahren und der Person, die 55.000 Euro pro Jahr verdient, aber in der Lage war, ein Vermögen von 100.000 Euro anzusparen? Wo liegt da der Unterschied? Ganz einfach. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel du davon behältst. Mir ist auch klar, es gibt Menschen, die leben einfach in Armut oder an der Grenze dazu. Das jetzt mal ausgenommen, ja, das ist schon irgendwie ganz logisch, deswegen habe ich die Beispiele auch so gewählt, wie ich sie gewählt habe. 120.000 Euro oder 55.000 Euro, davon kann man definitiv etwas wegsparen. Und wenn wir uns auch mal diese Person angucken, die 120.000 Euro hier pro Jahr verdient, das ist auch egal. Ja, wenn ich der 200.000 Euro pro Jahr gebe, wenn die deutlich mehr verdienen würde, die würde trotzdem nicht in der Lage sein, mehr zu sparen, weil es nicht alleine auf den Betrag drauf ankommt, sondern es kommt eben darauf an, was ich mit den Einnahmen anstelle, was ich damit mache, was meine Geldgewohnheiten sind und so weiter. Ich persönlich beschäftige mich gerade wieder sehr viel mit der Weltwirtschaft und auch mit Finanzen so im globalen Kontext. Ich bin da über ein Video gestolpert von Ray Dalio, das ist einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager und der sagt in einem seiner Videos eine eher düstere Zukunft voraus für die Weltwirtschaft, beginnt ja leider in diesem Jahr, ja 2024, vor allem sagt er die Ablösung der USA durch China als erste Weltmacht voraus, aber ja, we will see, darauf will ich gar nicht so stark eingehen, sondern er hat dieses Video gemacht, was wirklich sehr komplex ist und komplexe Systeme aufzeigt. Und auch Kausalitäten. Und eins ist bei mir total hängen geblieben, davon habe ich mir auch einen Screenshot gemacht. Er bietet 2 Lösungen an. Und das erste Principle von ihm, er spricht ja mal sehr gerne in Principles, Nummer 1 seiner Lösung lautet Earn more than you spend. Das ist die Definition von Sparen. Und er meint damit die Wirtschaftsnationen, ja, USA zum Beispiel ist hier das Beispiel, aber auch als Privatperson. Und das fand ich wieder so vielsagend und so plakativ, dass es sind einfach die Grundprinzipien, die dich voranbringen. Folge den Grundprinzipien, dem mini kleinen Einmaleins des Geldes, earn more than you spend und gut ist. Ja, dann hast du schon die halbe Miete. Dann geht es nur noch darum, das Geld zu investieren und fertig ist die Laube. Also in einem so komplexen Video mit so komplexen Zusammenhängen ist das sozusagen eine der Schlussfolgerungen. Earn more than you spend. Spar halt Geld. So, fertig. Er schiebt dann noch hinterher, have a lot of cash für schlechte Zeiten. Also das nochmal als Hintergrund, warum Sparen einfach wichtig ist. Dann möchte ich noch eine weitere interessante Erkenntnis mit euch teilen, und zwar aus dem Buch The Millionaire Next Door. Da wird aufgezeigt, wie Millionäre, die so nebenan wohnen, leben, ja, von denen man jetzt, was jetzt nicht die Geissens sind, die im Fernsehen mit ihrer Kohle irgendwie rumprallen und das extravagante Leben leben, sondern die Millionärin von nebenan. Was charakterisiert die? Wie sind die da hingekommen? Und da wird auch immer wieder klar, es ist egal, welche Studie ich mir dazu durchlese, welchen Artikel, welche Befragung, Sparen ist einfach Nummer 1. Nummer 1 jedes Erfolgsgeheimnisses fürs Reichwerden, um Millionärin zu werden. Ich habe euch mal ein paar Details dazu mitgebracht. Diese Menschen, die hier befragt wurden, haben ein Durchschnittsvermögen von 3,7 Millionen Dollar, also schon ordentlich. Von denen gaben 75% an, noch nie mehr als 199 Dollar für ein paar Schuhe ausgegeben zu haben. Die haben knapp 4 Millionen Euro, wir haben knapp 4 Millionen Dollar als Durchschnittsvermögen und drei Viertel davon, also die sehr, sehr große Mehrheit, hat noch nie mehr als 199 Dollar für ein paar Schuhe ausgegeben. Sie könnten es jederzeit, sie könnten so viel Geld für Schuhe ausgeben, aber sie machen es einfach nicht. 50% haben noch nie mehr als 29.000 Dollar für ein Auto bezahlt. Nochmal, wir reden hier von Millionären, ja? 70% lassen ihre Schuhe reparieren, anstatt sich neue zu kaufen. Die Hälfte immerhin von ihnen gab an, die Telefongesellschaft zu wechseln, wenn die Gebühren zu hoch wurden. Jetzt könnte man nicht sagen, das ist ja komplett bescheuert, wenn man so viel Geld hat. Aber es zeigt, wie diese Menschen denken und handeln, was sie für Gewohnheiten haben, was sie für eine Einstellung haben, was sie für ein Mindset haben, was sie für ein Verständnis über Finanzen haben, das sie dahin gebracht hat. Die haben dieses Vermögen ja nicht, das ist ja nicht vom Himmel gefallen bei denen, sondern das ist dadurch entstanden, dass sie weniger Geld ausgegeben haben, als sie eingenommen haben. Und umgedreht könnte man sich jetzt die Frage stellen, ja, wie viele Leute da draußen, die definitiv kein Vermögen von 3,7 Millionen Dollar haben, geben ständig mehr als 199 Dollar für ein paar Schuhe aus oder deutlich mehr als 29.000 Dollar für ein Auto. Und das ist so ein bisschen die verkehrte Welt, wenn man so will, so auf den Kopf gestellt, ne? Also die Leute, die es sich eigentlich nicht leisten können, die geben das Geld halt mit vollen Händen aus, werden aber auch nie reich werden. Und diejenigen, die es geschafft haben, sehen aber auch gar nicht den Sinn darin, viel mehr Geld dafür auszugeben, weil sie es so in sich drin haben, dass es einfach unnötig ist. Die brauchen auch nichts Extravagantes. Die brauchen nicht diesen Show-off-Effekt. Die wissen, warum sie ihr Geld haben, wie sie zu dem Geld gekommen sind. Die wissen, wie man Geld vermehrt. Und dementsprechend verhalten sie sich auch, obwohl sie sich deutlich mehr leisten könnten, obwohl sie bereits Millionärinnen sind. Jetzt haben wir ein bisschen was über Sparen gelernt und jetzt ist ja aber die weitere Frage, okay, ich habe ja gesagt, Sparen ist die Basis und du musst das gesparte Geld dann investieren. Warum eigentlich? Weil du nur so ein Vermögen aufbauen kannst. Alleine vom Sparen und unter das Kopfkissen legen wird das leider nichts. Ich wünschte, es wäre anders, aber so ist es nun mal. Beispiel dazu, du hast meinetwegen eine Sparrate von fiktiven 200 Euro, damit lässt es sich ganz gut rechnen. Wenn du 200 Euro pro Monat sparst über die nächsten 40 Jahre und damit sonst nichts weiter machst, sind das 96.000 Euro. 200 Euro mal 12 Monate mal 40 Jahre sind 96.000 Euro. Könnte man sagen, ja geil, ist ja richtig viel Geld, ja, ist ja ein gutes Vermögen. Naja, wenn du dir mal überlegst, ja, wie lange reicht das denn dann in der Rente? Sagen wir mal, du hast Ausgaben von 50.000 Euro im Jahr, dann reicht das genau wie lange? 2 Jahre, herzlichen Glückwunsch. Ja, deine Rente darf 2 Jahre dauern. Ist halt einfach keine Option. Wenn du hingegen die 200 Euro pro Monat über 40 Jahre investierst, kommst du bei über 500.000 Euro raus. Knapp 100.000 Euro, ja die 96.000, knapp 100.000 Euro versus über 500.000. Also einfach mal das Fünffache. Und das ist die Magie des Zinseszinseffektes, wenn du dein Geld investierst, wenn du es investiert lässt und vor allem auch, wenn du eine lange Anlagedauer hast. Das waren jetzt die Zahlen für 40 Jahre, bisschen über 500.000 Euro. Wenn du nur über 20 Jahre investierst, sind es knapp 100.000 Euro. Wenn du über 30 Jahre investierst, 250.000 Euro und wie gesagt über 40 Jahre 500.000 Euro. Jetzt vergleichen wir mal 20 Jahre mit 40 Jahren. 20 Jahre 100.000 Euro, 40 Jahre ist doppelt so viel Zeit, aber nicht doppelt so viel Geld, sondern das Fünffache an Geld. Und das ist halt einfach die ganze Magic dahinter. Und es zeigt, du musst dein Geld investieren, je mehr, desto besser. Bei einer Sparrate von 100 Euro sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus im Vergleich zu 200 Euro. Und die Anlagedauer spielt wirklich eine große Rolle. Zeit spielt eine große Rolle. Doppelte Zeit ist in diesem Beispiel hier nicht das Doppelte an Geld, sondern das Fünffache an Geld. vorweggeschickt, was sind denn jetzt die 5 Hauptgründe, warum dein Kontostand stagniert, warum du es nicht schaffst, Geld zu sparen? Punkt Nummer 1, Hauptgrund Nummer 1 ist die Lifestyle-Inflation. Ich hatte das Hamsterrad schon angesprochen. Mit deinen Einnahmen steigen automatisch auch die Ausgaben. Das ist das Hamsterrad. Ich verstehe das, ich selber wohne auch nicht mehr in der WG für 250 Euro pro Monat. Ja, das ist auch alles okay, wenn man es sich leisten kann und wenn man diese Entscheidung achtsam trifft. Das ist aber nicht die Regel, sondern die Regel ist, die Leute schlittern so vom einen ins andere und ziehen ihre Ausgaben immer automatisch hoch, wenn sich auch die Einnahmen steigern. Meistens läuft es so, ich verdiene Geld, bestreite meinen Lebensunterhalt, ja, kann ganz gut leben. Das Geld kommt jeden Monat rein, ich finanziere damit mein Wohnen, meine Wohnung, gehe essen und so weiter. Und am Ende des Monats bleibt ein bisschen übrig, aber meistenteils auch ehrlicherweise nichts. Dann kommt eine Gehaltserhöhung. Heißt mehr Geld, es landet mehr Geld auf dem Konto. Aber anstatt die Differenz dann vielleicht zu sparen, machen die Leute es eher so, ach ja, dann kann ich jetzt auch umziehen in eine neue Wohnung und mehr Miete zahlen oder mir das Eigenheim kaufen oder ein größeres Auto oder schickere Urlaube. Das kostet alles wieder mehr Geld. Somit ist dieses mehr Geld, was ich eigentlich hatte durch die Gehaltserhöhung, auch schon wieder weg. Dann wird schon wieder eng. Also muss ich noch mehr arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen, um die nächste Gehaltserhöhung hoffentlich dann zu bekommen und vielleicht wird dann ja alles anders. Ja, dann habe ich ja mehr Geld und dann kann ich auch nochmal mehr sparen. Aber nein, so ist es nicht, denn es geht alles wieder von vorne los. Es ist eine never-ending story. Und du rennst die ganze Zeit im Hamsterrad, du rennst im Kreis. Und je schneller du rennst, ja, je mehr Geld du verdienst, desto mehr gibst du auch aus. Und du kommst einfach nicht auf einen grünen Zweig. Das ist so der Normalo-Weg, würde ich fast sagen, wie die meisten Menschen ihr Leben bestreiten, von Paycheck zu Paycheck. Wie kann man das durchbrechen? Naja, durch einiges an Mindset-Arbeit höchstwahrscheinlich, dadurch, dass man erstmal weiß, was auch so die Möglichkeiten sind, dass das so nicht sein muss, aber ganz praktisch 50% der Gehaltserhöhung wegsparen. Ja, einfach nicht machen. Just don't do it. Langfristiger Plan, achtsamer mit dem Geld umgehen und nicht jede Gehaltserhöhung sofort wieder verplanen in die nächste Stufe der Lifestyle-Inflation. Hauptgrund Nummer 2 ist mangelnder Selbstwert. Warum ist das denn so mit der Lifestyle-Inflation? Warum muss ich denn immer mehr haben? Warum muss ich denn immer das schickere Auto haben? Es geht einfach darum, mithalten zu müssen. Geldverhalten ist ein Selbstwertthema. Geld wird genutzt, um mangelnden Selbstwert auszugleichen. Ich muss mich darstellen, ich muss mithalten, ich definiere mich über die Meinung anderer. Ich muss nach außen ein Bild projizieren, damit ich gemocht werde. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat, we buy things we don't need, with money we don't have to impress people we don't even like. Und genau so ist es bei sehr, sehr vielen. Wir kaufen Dinge, die wir überhaupt nicht brauchen. Ja, ich brauche kein größeres Auto mit Geld, das ich nicht habe, weil ich komme ja jetzt schon nicht so richtig über die Runden, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. Ja, uns ist auf einmal wichtig, was die Nachbarn denken, die ich nicht mal irgendwie sonderlich mag oder halt kenne. Und das ist alles in allem ein Selbstwertthema. Ja, ich bin nicht gut genug aufgestellt zu sagen, mir ist egal, was die anderen Leute denken. Ja, plus, wer sagt denn überhaupt, dass nur wer ein dickes Auto hat, dass sie finanziell gut aufgestellt sind? Das kommt ja nochmal mit dazu. Ja, also das dachte man vielleicht früher, als man Teenager war, als man jugendlich war, dass man dachte, oh, Leute mit einem dicken Auto, die sind aber reich. Nee, sind sie nicht, die sind verschuldet. So, davon solltet ihr euch sowieso schon mal gar nicht blenden lassen. Aber es ist einfach ein Selbstwertthema, da mithalten zu müssen, mithalten zu wollen und über die eigenen Grenzen zu gehen, über das zu gehen, was sich richtig anfühlt, was man sich auch leisten kann, um dieses Konstrukt, dieses Bild nach außen zu wahren, dass es einem so super gut geht und dass man bitte, bitte doch mit dazugehört. Grund Nummer 2 für deinen stagnierenden Kontostand ist also ein Selbstwertthema. Was da auch für mich mit reinspielt, ist die Angst, ausgeschlossen zu werden. Ich muss mithalten, damit man mich mag. Ich leiste, also bin ich. Ja, ich halte mit, damit mich meine Freunde toll finden und damit ich gemocht werde. Da geht es im Kern um Angst vor Beurteilen aufgrund von Finanzen und Sparen, aber keiner redet darüber. Ja, Fakt ist es, vielen Menschen ist es eigentlich wichtig, dieses Thema Finanzen und Sparen ist denen eigentlich wichtig. Sie wollen auch raus aus diesen Gewohnheiten, aber trauen sich nicht, so wie du vielleicht, ja, dass du eigentlich weißt, so, oh, eigentlich kann ich es mir nicht leisten und eigentlich würde ich mich deutlich besser fühlen, diese Ausgabe nicht zu tätigen oder wenn wir mal ein bisschen sparen würden, dass wir nicht immer so am Dispo rumknapsen oder dass wir mal ein bisschen Vermögen aufbauen können, aber trauen sich vielleicht nicht, das auch gegenüber dem Außen, dieses Standing auch zu vertreten. Aber es ist auch so, dass die meisten froh sind, wenn jemand vorangeht. Ja, also einer muss das Thema mal ansprechen und gut ist. Ja, wie kannst du das machen? Kleiner Bonustipp. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Du wirst ins Kino eingeladen von einer Freundin. Es ist dir aber zu teuer. Ja, du willst lieber Geld sparen. Vielleicht hast du dein Spaßbudget oder was auch immer, Kulturbudget, falls du Budgets hast, schon ausgegeben und sagst, na, das ist es. Der Gegenwert ist mir einfach nicht hoch genug gerade. Was kannst du da machen, anstatt, also nochmal, was wir nicht wollen, ist die Reaktion, eigentlich will ich nicht, eigentlich kann ich es mir nicht leisten, aber ich will ja gemocht werden, also gehe ich doch mit ins Kino, obwohl ich es eigentlich gar nicht machen möchte. Das kann man kommunizieren. Also, was könntest du sagen? Du könntest sagen, danke, dass du an mich gedacht hast und mich in deine Kinopläne einbezogen hast. Um ehrlich zu sein, versuche ich gerade ein bisschen Geld zu sparen, um finanziell sicherer aufgestellt zu sein. Daher kommt mir Kino nicht so richtig gelegen. Aber ich habe eine andere Idee, wie wäre es mit Dinnerparty und Filmen bei mir zu Hause? So hätten wir auch mehr Gelegenheit, uns zu unterhalten als im Kino. Ich würde zum Beispiel total gerne wissen, wie sich die Situation auf deine Arbeit entwickelt hat. Was meinst du? Ja, da ist keine Scham mit dabei, da ist nicht... Ich komme mit meiner Kohle irgendwie nicht klar, sondern es ist einfach ganz aus einem sehr selbstbewussten, klaren Standing heraus formuliert. Danke, dass du mich gedacht hast. Versuch gerade mehr zu sparen. Kino kommt mir nicht so gelegen. Lass doch bei mir zu Hause treffen und richtige Quality Time miteinander verbringen. Dann kommt höchstwahrscheinlich eine Antwort, die ungefähr so klingt wie diese hier. Oh, was für eine schöne Idee, du hast vollkommen recht, das ist mehr Quality Time. Um ehrlich zu sein, ist mir Kino auch zu teuer. Danke, dass du das mit dem Sparen angesprochen hast. Magst du mir beim Essen mehr darüber erzählen, wie du deine Finanzen gerade umkrempelst? Ich bringe Salat und die umwerfende Tomatensauce von meiner Oma mit und du die Pasta und Wein, freue mich sehr, das wird schön. So, das sind übrigens auch Menschen, die du in deinem Umfeld haben willst, die brauchst du nicht beeindrucken. Die brauchst du nicht beeindrucken, die nehmen dich so, wie du bist und die finden es total legitim und auch toll, einen gemütlichen Abend mit dir zu Hause zu verbringen, anstatt ins teure Kino zu gehen und haben auch keine Angst davor, sich auch ein bisschen nackig zu machen. Was ist in dieser Konversation hier passiert? Du bist vorangegangen, du hast dich verletzlich gezeigt, bist für dich eingestanden und die andere Person kann das nun genauso machen, ja? Kann jetzt genauso sagen, um ehrlich zu sein, ist mir Kino auch zu teuer. Danke, dass du das mit dem Sparen mal angesprochen hast. Du hast die Tür aufgemacht, ihr findet eine neue, tiefere Ebene der Konversation. Ihr habt super Quality Time zu Hause, habt ein geiles Essen, guckt euch einen Film an. Und die Freundschaft, die Verbindung gewinnt dadurch auf jeden Fall schon alleine dadurch, dass du es angesprochen hast. Also ich denke, worauf ich hinaus will, mein Appell an dieser Stelle ist, mach dich los von diesen Menschen, ja, die nach außen immer alles Mögliche zeigen und denen es ja ach so toll geht, weil sie wieder eine neue Karre haben. Ja, das bist du nicht, das brauchst du nicht. Check deinen Selbstwert, was ist da das Thema, wo kommt das her? Und trau dich, dich verletzlich zu zeigen. Mach den ersten Schritt, wie zum Beispiel bei dieser Kinoeinladung. Das kann man wunderbar genauso formulieren und sogar auch noch was dabei gewinnen. Und zwar mehr Quality Time und eine tiefere, schönere Verbindung mit deiner Freundin. Grund Nummer 3, warum dein Kontostand stagniert, ist dein Gegenwarts-Ich. Was meine ich damit? Menschen sind unheimlich schlecht darin, langfristiges Glück über kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zu stellen. Es passiert nicht immer das Gegenteil. Die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung wird meistens vorgezogen über das langfristige Glück, was mich erwarten würde, wenn ich diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ausschlagen würde. Beispiel Fast Food anstatt gesunder Lebensstil. Fast Food immer da, ja, ich hole mir irgendwo einen Burger, schmeiß mir den rein, versus ich mache mir mal ein paar Gedanken, gehe frisch einkaufen im Bioladen, koch was und so weiter, mache ein bisschen Sport, meditiere, ja, gesunder Lebensstil. Erfordert eine andere Entscheidung, als sich das Fastfood reinzuhauen. Schnelle Lust anstatt emotionale Verbindung, Geld verprassen anstatt Ersparnisse und Vermögen aufzubauen. Warum ist das so? Das Problem hier ist, wir haben es hier zu tun mit einem Battle, mit einem Kampf, mit konträren Interessen deines Gegenwarts-Ichs will ich jetzt haben, YOLO, ja, gönne ich mir jetzt, versus dein Zukunfts-Ich, was eben sich um deine Zukunft kümmert, beziehungsweise was aus dir, beziehungsweise was zu dir aus deiner Zukunft sozusagen spricht. Dem Zukunfts-Ich geht es nicht darum, jetzt den Burger zu haben, deinem Zukunfts-Ich, nämlich du in 30, 40 Jahren, das Zukunfts-Ich sagt, hey, können wir mal bitte ein bisschen einen gesunderen Lebensstil pflegen, weil ich wäre ganz gerne noch gesund und fit im Alter. Und können wir mal bitte unsere Freundschaften und Beziehungen ein bisschen pflegen und übrigens ein bisschen Cash wäre irgendwie auch ganz hübsch. Und wir bewegen uns ständig in diesem Kampf, dieses Gegenwarts-Ich, was jetzt alles sofort haben will, kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, was uns ja auch immer mehr antrainiert wird heutzutage. Ich kann alles bestellen, ich kann Dates haben, ich kann mir ein Auto im Internet kaufen, alles Mögliche. Versus eben das Zukunfts-Ich, das längerfristig dein Glück, deine Zufriedenheit, deine Gesundheit und so weiter im Blick hat und daran halt ein Interesse hat. Und so, ja, kommt es halt zu diesem inneren Kampf. Jetzt geht es nicht darum, sich im Hier und Jetzt nichts mehr zu gönnen. Ja, ich höre die Leute ja schon wieder stöhnen. Ja, aber ich will doch auch im Hier und Jetzt meinen Burger essen. Ja, dann iss halt zwischendurch mal deinen Burger. Es sei dir gegönnt, kannst du machen. Es kommt auf die Balance drauf an und es kommt auf die Prioritäten drauf an. Es kommt darauf an, was deine Hauptentscheidung ist. Von 100 Entscheidungen, wie viele Entscheidungen fällt da dein Gegenwarts-Ich und wie viele fällt dein Zukunfts-Ich? Und es sollte eher sowas wie 10 zu 90 sein. Ja, 10% Gegenwarts-Ich und 90% Zukunfts-Ich. Das garantiert einfach, dass es dir auch in Zukunft noch gut gehen wird und dass dein Zukunfts-Ich nicht mit dir schimpfen muss, sondern auch immer noch happy ist. Und es ist ja so, ja, die Leute denken immer, naja, aber ich habe ja noch so viel Zeit und mir geht es ja jetzt irgendwie gut und so weiter. Stimmt nicht. Also stimmt teilweise, aber Fakt ist, du legst jetzt mit deinen Entscheidungen, mit deinen Verhaltensweisen, die du jetzt an den Tag legst, jetzt heute entscheidest du deine Gesundheit in 30 Jahren. Jetzt heute entscheidest du dein Vermögen in 30, 40 Jahren. Es kann ja sein, ja, Thema Gesundheit, Fast Food. Du ziehst dir einen Burger rein und sagst, ja, aber mir geht's ja gut. Meiner Verdauung geht's ja gut. Ich fühle mich ja fit. Ja, jetzt, aber du weißt überhaupt nicht, was es graduell mit dir anrichtet, wie du dann in 30 Jahren wirklich drauf bist. Und das Gleiche gilt auch fürs Geld. Ja, uns geht's ja, wie oft höre ich den Satz, ja, uns geht's doch gut, aber wir verdienen doch gut und wir haben ja die Versicherung und dies und das und jenes. Naja, aber trotzdem, ja, die Zeit läuft dir dann einfach davon. Dieses uns geht's doch gut ist ein absoluter Trugschluss. Euch geht es vielleicht im Hier und Jetzt gut, aber in der Rente geht es euch auf gar keinen Fall gut, sonst würdet ihr komplett aus allen Statistiken rausfallen, die ich kenne. Und im Hier und Jetzt mit deinen Geldgewohnheiten, mit den Entscheidungen, die du jetzt triffst, in allen Lebensbereichen, legst du die Grundlage dafür, entscheidest du über deinen Zustand in 30, 40 Jahren. Und das muss Grund genug sein, das Zukunfts-Ich das ein oder andere Mal öfter noch zu hören und danach zu entscheiden. Nochmal zur sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Ich denke, da gibt es auch gerade beim Thema Geld und Sparen nochmal einen besonderen Twist, nämlich, dass die Menschen denken, Sparen ist Verzicht. Ja, Sparen ist Verzicht, dann kann ich mir nichts mehr leisten, dann darf ich nicht mehr ins Kino gehen, das ist mit so viel Disziplin verbunden, ich bin so undiszipliniert, das klappt ja sowieso nicht, ich habe schon mal versucht, außerdem macht Sparen einsam, dann darf ich meine Freunde nicht mehr treffen, darf ich nicht mehr Bierchen trinken gehen, darf ich nicht mehr ins Museum gehen, was auch immer, dann sterbe ich irgendwann alleine, ich werde geizig, will auch nicht als geizig gelten und so weiter und so fort. Und das sind alles Glaubenssätze. Es sind alles bestimmte Glaubenssätze und ihr wisst, Glaubenssätze bestimmen, wie wir die Welt sehen. Und gerade dieses Thema, es ist Verzicht, es kostet super viel Disziplin, klappt sowieso nicht, macht mich einsam, ich fühle mich ausgeschlossen. Das sind Glaubenssätze, das ist ein Mindset-Thema, das du loslassen darfst, wenn du dafür Unterstützung brauchst, wenn du dich darin wiederfindest. Ich habe genau zu diesem Thema ein kostenfreies Online-Training aufgesetzt. Geh einfach auf madamemoneypenny.de/training-sparen. Link findest du auch in den Shownotes. Und da schauen wir uns eben genau das an. Ja, also wie kann ich denn sparen, ohne dass es Verzicht ist, ohne dass ich super diszipliniert sein muss, ohne Jojo-Effekt. Ja, es klappt mal, dann klappt es eh mal wieder nicht, weil Instagram und die ganze Werbung die ganze Zeit an mir rumziehen. Da schauen wir uns da an, das lösen wir da auf. Also geh super gerne auf madamemoneypenny.de/training-sparen. Ist kostenfrei, sicher dir da deinen Platz. Termine sind begrenzt, soweit ich weiß, also lieber schnell noch einen Platz sichern, bevor der ganze Spuk dann auch schon wieder vorbei ist. Hauptgrund Nummer 4, warum dein Kontostand stagniert und nicht wächst, fehlende Ziele und fehlender Maßnahmenplan. Mein Lieblingszitat zum Thema Ziele ist ja immer noch, wenn ich weiß, wo er hin will, muss ich nicht wundern, wenn er woanders rauskommt, von Mark Twain. Du brauchst ein Ziel, du brauchst eine Zielplanung, sonst schwimmst du einfach immer passiv mit. Das hat sonst nichts mit achtsamem Geldverhalten zu tun. Du brauchst also ein Ziel, ja, warum sparst du, was möchtest du dir meinetwegen erfüllen, ist es den Notgroschen aufzubauen, ist es darüber hinaus noch was angespart zu haben, um es dann hinterher auch investieren zu können. Also wo willst du eigentlich hin, was ist dein Ziel und dann gilt es halt rückwärts zu rechnen, relativ easy. Ja? Heißt dein Ziel, versieh es mit einem Datum, das Ziel ist in Zahlen, ja, und nicht in Gefühlen, sondern in Zahlen. Und schaust dann eben, was muss ich denn jetzt dafür tun, rückwärts rechnen, meinetwegen pro Monat, um halt dieses finanzielle Ziel auch zu erreichen. Im Mentoring bei uns zum Beispiel ist es ja, ja, da rechnen wir auch rückwärts, da sagen wir, okay, deine Rentenlücke ist so und so groß, was musst du denn jetzt dafür tun, im Hier und Jetzt, um diese Rentenlücke über die Jahre dann zu schließen? Wie viel Geld pro Monat musst du investieren, unter welchen Voraussetzungen, in welche ETFs und so weiter, um mal diese Rentenlücke schließen zu können? Alles andere ist kompletter Nonsens. Rückwärtsrechnen ist die einzig wahre Methode, die da hilft und die dann auch wirklich deine Ergebnisse garantiert. Aber auch ohne Rentenlücke, ja, vielleicht ist es, wie gesagt, den Notgroschen aufzubauen, auch das kannst du ja rückwärts rechnen. Das ist dann Thema 1, das Ziel festzulegen und Thema Nummer 2, einen Maßnahmenplan dir natürlich zu überlegen. Ja, alleine zu sagen, naja, das ist jetzt mein Ziel und ich mache mir ein paar Räucherstäbchen an und hoffe mal, das Geld vom Himmel fällt, wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, sondern du brauchst auch einen Maßnahmenplan, darin legst du die Sparrate pro Monat fest, dann guckst du, wo du noch ein bisschen extra Cash herbekommen kannst. Aber wichtig ist es eben auch, die Vorarbeit zu tun, Thema Mindset, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ja, selbst wenn du wenn dein Kontostand jetzt stagniert und du aber eigentlich ganz ordentlich verdienst, wird der auch weiterhin stagnieren, wenn du noch mehr verdienst, wenn du nicht die Basisarbeit getan hast. Und dafür habe ich dir jetzt schon einige Impulse gegeben, weil ansonsten passiert genau das Gleiche. Das Geld fällt genauso wieder durchs Raster, kommt rein, geht wieder raus. Du musst die Basis einfach ändern, damit es diesmal dann wirklich bei dir bleibt. Aber das ist ja zu machen. Weil das übrigens so wichtig ist, ist das auch Bestandteil unseres Finance First Programms. Ziele definieren, Maßnahmenplan organisieren, Mindset, Status Quo und so weiter. Also da bauen wir richtig die Basis, dass das Geld eben nicht so durchrauscht, dass du nicht im Hamsterrad gefangen bist, sondern da aussteigen kannst. Mehr Informationen dazu findest du auf madamemoneypenny.de/financefirst. Das ist unser neues Programm, wo es genau darum geht, ja, nachhaltig solide Ersparnisse aufzubauen, um somit die Basis zu legen für deine finanzielle Sicherheit und um es dann natürlich auch im nächsten Schritt gewinnbringend investieren zu können, um halt ein Vermögen aufzubauen, von dem du leben kannst. Hauptgrund Nummer 5, warum dein Kontostand stagniert, ist der falsche Default, die falsche Voreinstellung, der Default-Effekt. Was ist ein Default? Ein Default ist eine Voreinstellung. Beispiel, ja, vielleicht kennst du das, wenn du Taxi fährst und dafür eine App benutzt, dann kannst du bei der Bezahlung, wenn die auch über die App läuft, kannst du einstellen, wie viel Trinkgeld du geben möchtest. Dann hast du da 3 Varianten, 10%, 15%, 20%. Und eins von den dreien ist ja schon angehakt. Und das ist der Default. Das ist die Voreinstellung, die du als Kundin, als Nutzerin dann zu sehen bekommst. Und es hat natürlich einen sehr, sehr großen Effekt, eine sehr große Auswirkung, was schon voreingestellt ist, auf deine Entscheidung, auf das Ergebnis, das Resultat. Und da reden wir von dem Default-Effekt. Ich lese mal kurz die Wikipedia-Definition vor. Der Default-Effekt, Englisch Default für Vorgabe und Voreinstellung, beziehungsweise die Voreinstellungsüberzeugung, ist eine kognitive Verzerrung, eine übermäßige Bevorzugung derjenigen Option, also nämlich die Voreinstellung, bei der ein Akteur keine aktive Entscheidung trifft. Der Default-Effekt wird von der Psychologie und interdisziplinären Forschungsgebieten wie der Verhaltensökonomie untersucht. Heißt, die Menschen ändern den Default nicht. Wenn beim Trinkgeld, bei meinem Beispiel in der Taxi-App, 15% voreingestellt ist, bleiben die allermeisten Menschen bei den 15%. Sie ändern es nicht. Das ist der Default-Effekt. Den kennen natürlich die Menschen, die diese Systeme designen und bereitstellen. Ja, also es ist schon das angeklickt, was sie wollen, was beibehalten wird und gleichzeitig auch das, wo man sagt, naja, passt schon. Ja, also da gibt es jetzt nicht die Option 50% und die 50% sind direkt angehakt, sondern die 15% sind angehakt, weil es ist auch die goldene Mitte und fühlt sich dann irgendwie gut an. Ja, wenn 5% angehakt werden, würde der Haken bei 5% höchstwahrscheinlich bleiben. Ein weiteres sehr prominentes, sehr bekanntes Beispiel ist die Organspende. Da handhaben Länder es unterschiedlich, ob du anklicken musst oder dein Kreuzchen machen musst, wenn du deine Organe spenden möchtest, oder ob du das Kreuzchen machen musst, wenn du deine Organe nicht spenden möchtest. Das heißt, du bekommst einmal ein Formular, das heißt, ich möchte meine Organe spenden. Da ist also der Default nicht spenden. Da musst du aktiv das Kreuzchen machen, weil ja, ich möchte meine Organe spenden. Und dann gibt es in manchen Ländern ein anderes Formular, wo dann draufsteht, nein, ich möchte meine Organe nicht spenden. Da ist der Default, die Voreinstellung also, ja, ich möchte sie spenden. Also wenn ich keine weitere Angabe mache, dann ist meine Antwort ja, weil ich das Kreuzchen nicht bei nein mache. Und das führt tatsächlich dazu, dass bei dieser Regelung, wo man das Kreuzchen machen muss, wenn man nicht die Organe spenden will, 99% Quote bei den Organspenden hat, ja, weil die Leute einfach das Kreuzchen nicht machen, weil der Default ist, ja, und dann lasse ich es halt auch so. Und bei den anderen Ländern schwanken die Raten zwischen 4% und 28%. Also das ist auch ein schöner Beweis für den Default-Effekt. Long story short, das, was dir angeboten wird als Voreinstellung, nimmst du. Ja, in 99% der Fälle nimmst du das einfach und lässt es so sein. Wie können wir uns das jetzt beim Sparen zunutze machen? Ja? Was ist deine Voreinstellung beim Thema Sparen? Was ist deine Hauptentscheidung? Wenn dein Kontostand nicht wächst, ist dein Default, ich spare mal, was übrig bleibt. Das ist die Voreinstellung. Ich spare mal, was übrig bleibt. Überraschung, nichts. Du brauchst einen neuen Default. Ja, dein Default muss sein, deine automatisierte Sparrate. Du musst den Default ändern. Du musst einen neuen Default für dich einmal einrichten und dann bleibt es aber auch einfach so. Ja, das ist ja das Schöne dran. Du musst jetzt einmal den Aufwand betreiben, dich einmal aufraffen, einmal eine andere Entscheidung treffen als vorher, den Default ändern. Und danach ist aber auch gut, weil der Default-Effekt beschreibt, du wirst ja eh nicht wieder rangehen. Ja, das ist dann mit eingepreist, das ist dann mit drin. Und genau das kannst du dir eben so zunutze machen. Ja, pay yourself first. Dein Default sollte immer deine automatisierte Sparrate sein, die du ja kennst, weil du ja dein Ziel berechnet hast und du weißt, wie viel du jeden Monat sparen sollst. Also ändere einmal deinen Default, sodass du bei genau dieser Option bleibst. Nochmal zusammengefasst, was sind die 5 Hauptgründe, warum dein Kontostand stagniert und was kannst du also tun? Erstens, Lifestyle-Inflation, du musst raus aus dem Hamsterrad, du musst es hinbekommen, einen Raum zu kreieren zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die nächste Gehaltserhöhung solltest du zu 50% wegsparen. Ich sehe ja niemals zu 100%, ja? 50%, du kannst dir davon noch was weiteres leisten und dich belohnen und so weiter, alles cool, aber ein Teil davon sollte einfach auch weggespart werden, um halt eben zu vermeiden, dass du weiter im Hamsterrad bist und diese Lifestyle-Inflation einfach immer weiter fortschreitet und du automatisch deine Ausgaben, deine Einnahmen angleichst. Punkt Nummer 2 war Selbstwert. Verstehe, und nicht nur rational, sondern auch gefühlsmäßig, verstehe, dass du dich nicht über dein Hab und Gut definierst und nicht über dieses Bild, was du nach außen projizieren musst, in Anführungsstrichen. Menschen, die dich nur deswegen mögen, haben nichts in deinem Leben zu suchen. Probier es einfach mal aus. Ja, dieses Beispiel, was ich gegeben habe mit dem Kinobesuch, das auszuschlagen, dich verletzlich zu zeigen, das Thema zu öffnen und du wirst sehen, ganz, ganz vielen Menschen geht es ganz genauso. Punkt Nummer 3 war dein Gegenwarts-Ich. Hör auf dein Zukunfts-Ich, triff erwachsene Entscheidungen. Ja, dieses kurzfristige ist auch eher ein jugendliches Verhalten, ja, deren Aufgabe ist es nicht, sonderlich weit zu denken, aber alle Personen, die da nicht mehr reinfallen, also jugendlich sowieso mal 30 aufwärts, ja, werd erwachsen, triff erwachsene, langfristige Entscheidungen und geh auch an deine Glaubenssätze ran und an deine falschen Überzeugungen, sowas wie sparen bedeutet Verzicht, bedeutet super viel Disziplin, Jojo-Effekt, schaffe ich sowieso nicht. Dazu registriere dich super gerne für mein kostenloses Online-Training unter moneypenny.de/training-sparen. Da gehen wir dann nochmal komplett ran. Punkt Nummer 4, setz dir Ziele, stell einen Maßnahmenplan auf. Damit unterstützen wir dich auch super gerne im Finance First Programm. Und Nummer 5, nutze den Default-Effekt. Du musst dein Default nur einmal ändern und dann bleibt es für immer so eingeloggt. Ich hoffe, da war jetzt einiges für dich dabei, einige Tipps und Strategien, die du vielleicht direkt übernehmen kannst in dein Leben, damit du mehr Geld sparen kannst, um es dann natürlich auch gewinnbringend zu investieren und um ein Vermögen aufzubauen. Und nochmal die Einladung in mein kostenloses Online-Training madamemoneypenny.de/training-sparen. Da schauen wir uns genau an, wie du Ersparnisse aufbauen kannst, ohne übermäßig viel Disziplin, ohne Jojo-Effekt und vor allem auch ohne Verzicht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht sogar auch da sehen.